Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
All quiet on the Western Front.
All quiet on the Western Front.
All quiet on the Western Front.
Ja, so ging es heute in der Film Academy in L.A. noch 6-mal weiter. Insgesamt 9 Oscar-Nominierungen für den deutschen Antikriegsfilm im Westen. Nichts Neues. Eine kleine Sensation ist das. Gleich mehr zu dieser und den anderen heutigen Entscheidungen. Dann besuchen wir eine Premiere in Zürich. Dort lässt Nicolas Stehmann 2 Romanstoffe aufeinanderprallen. Camus, der Fremde, trifft auf Daouds Entgegnung Der Fall Meursault eine Gegendarstellung. Und wir greifen die Debatte um die Vergangenheit des Schriftstellers Mohamedou Slahi auf, der ehemalige Guantanamo-Gefangene, ist Kurator des nächsten African Book Festivals in Berlin. Und dann stellen wir einen Mann vor, der glaubt,
dass die Welt voller Geister ist.
Ja, morgen wird dieser Mann, der bosnische Autor Djevat Karahasan, 70 Jahre alt. Wir stellen sein neues Buch vor. Seit heute wissen wir, wer ins Rennen geht um die Oscars, also um die wichtigsten Filmpreise der Welt. Ein deutscher Filmemacher darf sich ganz besonders freuen, Regisseur Edward Berger. Seine Netflix-Produktion Im Westen nichts Neues wurde gleich 9-mal nominiert, unter anderem in der Kategorie Bester internationaler Film und sogar in der Königsklasse Bester Film. Unsere USA-Korrespondentin Katharina Willem hat für uns die Bekanntgabe verfolgt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Es ist das erste Mal in der Geschichte der Academy Awards, dass ein deutscher Film in der wichtigsten Kategorie bester Film auf der Liste steht. Das heißt, wir haben heute eine kleine Sensation erlebt?
Ja, absolut. So würde ich das auch nennen. Ich glaube, eine Sensation, die man besonders halt in Deutschland so wahrnimmt, weil es ja eben nicht nur wahnsinnig viele Nominierungen sind, sondern eben auch nochmal so eine Doppelnominierung in diesen beiden wichtigen Klassen, also internationaler Film und bester Film. Und das gab es ja davor fast nie. Parasite natürlich gehört dazu, unter anderem. Das ist ja insgesamt auch in der Geschichte der Academy Awards extrem selten. Und da darf man, glaube ich, auch sehr, sehr stolz sein. Und das Team um Edward Berger, glaube ich, ist auch wirklich sehr, sehr stolz und ziemlich euphorisch, so wie ich das verstanden habe.
9 Nominierungen für Im Westen nichts Neues. Das ist eine deutsche Netflix-Produktion über die Grauen des Ersten Weltkriegs. Viele erinnern sich sicherlich noch an die Vorlage, den Roman von Erich Maria Remarque, gleichnamiger Titel. Das ist jetzt die erste deutsche Verfilmung des Stoffes. Es gab schon andere Filme nach diesem Buch. Als der Film rauskam, da waren die Reaktionen auch gemischt, erinnere ich mich. Es gab auch die Kritik, dass der Film mit dem Buch gar nicht mehr so viel zu tun hat. Sind denn die 9 Oscar-Nominierungen aus Ihrer Sicht allesamt gerechtfertigt?
Ja, also ich finde es ja immer super schwierig, so einem Film abzusprechen, ob was gerechtfertigt sein sollte, weil Filme sind eben so komplexe Kunstwerke und ich glaube, jeder verdient es dann natürlich, dass eben die Arbeit auch gesehen wird und dass sie gewürdigt wird. Ich finde, Im Westen nichts Neues ist schon eine sehr gut gemachte Adaption, die ganz klar auf ein sehr viel jüngeres Publikum zielt, das diese Geschichte einfach jetzt nochmal erzählen möchte, auch sicherlich ein bisschen ungewollt in einem anderen Kontext. Also die Geschichte ist ja irgendwie auch durch den Ukraine-Konflikt in Europa noch viel relevanter geworden, eben von den Schrecken des Krieges zu erzählen. Das, glaube ich, hat hier in Hollywood auch eine große Resonanz gefunden. Mal abgesehen davon, dass das Thema hier, glaube ich, sowieso mal ganz gut ankommt, aber darauf können wir auch nochmal gehen. Und ich glaube halt eben, diese Qualität ist, dass es einfach nochmal neu und mit besseren technischen Mitteln erzählt wurde. Und wenn ich mir dann wiederum auch anschaue, wer ist denn noch in der Kategorie bester Film vertreten, also Top Gun Maverick oder Avatar, The Way of Water, das sind zwar tolle Blockbuster-Filme, aber für mich auch nicht die besten Filme des Jahres. Und da habe ich doch lieber auch einen Film mit Tiefgang und mit einer guten Botschaft drin, anstatt eben 2 Filme, die gut anzuschauen sind, aber die ehrlicherweise nicht so die Story haben.
Jetzt haben Sie schon auf die anderen Konkurrenten, also die 9 Mitbewerber für die Oscars angesprochen. Aber das sind natürlich, so wie Avatar, Elvis, das sind natürlich internationale Kinotopseller. Haben die dann bessere Chancen?
Ich glaube, man muss sich das wirklich genau angucken. Klar, die Oscars nominieren natürlich immer gerne auch die großen Blockbuster, auch damit man ein bisschen den Buzz mitbekommt, dass die Leute auch kommen. Dass so Filme eben wie Top Gun Maverick oder Avatar dann wirklich bester Film werden, das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Das ist dann eher so die Kategorie in der Mitte. The Fabelmans zum Beispiel haben, glaube ich, gute Chancen oder Everything Everywhere All at Once. Das sind eben tolle, auch ein bisschen ungewöhnlichere Filme, die aber dann nicht so sehr an der Oberfläche kratzen. Also insofern mal gucken. Aber natürlich auch Filme insgesamt, die vielleicht ein bisschen mehr Publikum bekommen haben, gesehen haben, wobei man da auch wieder die Unterscheidung machen muss. Im Westen nichts Neues ist natürlich auch eine Netflix-Produktion, die ja kaum im Kino gelaufen ist. Auch da muss man natürlich nochmal genauer hinschauen, was ist denn das eigentlich für eine Produktion?
Und sie hat ein Thema, das die Academy offenbar immer liebt bei deutschen Filmen, nämlich Krieg, deutsche Schuld, Nazi-Geschichte. Die kommen fast immer ganz gut an. Sie hatten es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, ne?
Ja, also wenn wir uns natürlich anschauen, also welche Filme sind denn eigentlich aus Deutschland immer nominiert worden, dann haben die natürlich größtenteils mit Vorliebe eben diese Themen. Natürlich geht es dann aber auch eben um die geteilte Geschichte Deutschlands, das Leben der anderen und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es dann, glaube ich, schon so ein großes Augenmerk auf dem Ersten, auf dem Zweiten Weltkrieg. Es ist halt immer noch ein bisschen Klischee, aber wird eben ganz stark mit unserer Geschichte verbunden. Und das spricht hier offensichtlich immer noch ganz stark an, anders als andere Themen offensichtlich aus Deutschland. Und dann glaube ich auch, es ist ein bekannter Stoff. Das hilft hier, glaube ich, in Hollywood auch nochmal. Man liebt ja hier auch die x-te Neuverfilmung von irgendwas und so blöd sich's anhört. Ich glaube, das hilft dann auch nochmal, dass man den Titel schon ein paar Mal gehört hat.
Ja, und was vielleicht auch geholfen hat, war die Nominierung für den Film bei den BAFTAs, den britischen Preisen. 14 Nominierungen, auch das ein Rekord vor einer Woche. Und dann hieß es ja auch, dass Netflix mit einer Kampagne vorher in Hollywood geworben hat für Im Westen nichts Neues. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Also Kampagne bedeutet, dass man hier natürlich viel Geld für PR-Mittel in die Hand nimmt, um halt möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, dass hier in Hollywood zum Beispiel riesige Plakate hängen, dass man Anzeigen schaltet, Online-Anzeigen schaltet, im Fernsehen Anzeigen schaltet. Natürlich, damit man diese ganzen Mitglieder, fast 10.000 Mitglieder der Oscar Academy erreicht. Das sind ja sozusagen ganz normale Menschen, die auch einen vollen Zeitplan haben, die sich die Filme anschauen müssen und die auch, wie du und ich sozusagen, reagieren auf auch äußere Reize, nämlich wenn ich dann so einen Namen sehr, sehr oft lese von einem Film und das Gefühl habe, über den wird gesprochen, dann interessiert der mich vielleicht noch mal mehr. Also hier wird mit ganz vielen PR-Tricks natürlich auch gearbeitet, dass das eben diesen, wie man hier so schön sagt, den Buzz generiert. Ja, das ist das eine und ich glaube, es hilft auch natürlich in der Awards-Season, in der wir uns befinden, dass man immer wieder gesehen wird. Und es hat ja schon angefangen mit den Golden Globes. Da habe ich das Team ja auch um den Film schon getroffen, auch interviewt und die haben auch gesagt, ja klar, wir sind hier auch auf einer Werbetour, weil klar, möchte jeder am Ende auch diesen Oscar haben.
Zum Schluss, Katharina Wille, muss ich natürlich die Frage stellen, die sich immer stellt bei solchen Festivals, nämlich die Frage nach der Diversität. Was ich gesehen habe, war, dass zum Beispiel bei der Kategorie Beste Regie kein einziger Frauenname auftauchte. War das ein Thema oder wird es ein Thema sein?
Es ist jetzt schon ein Riesenthema. Also es ist natürlich direkt nach den Nominierungen schon aufgeploppt. Variety hat zum Beispiel direkt geschrieben, Hashtag Oscars so male. Das ist ein Hashtag, der auch schon vor einigen Jahren die Runde gemacht hat, weil wir ja schon des Öfteren einfach das Problem hatten. Es ist unglaublich männerlastig. Und trotz aller MeToo und Times-Up-Bewegungen, die natürlich auch auf Diversität aus waren und gesagt haben, wir müssen dieses Machtgefälle von Männern auch ein bisschen durchbrechen, merkt man, es so ganz richtig tut sich nichts. Und es hätte Kandidatinnen gegeben, das muss man klar sagen, auch eine deutsche, Maria Schrader zum Beispiel mit She Said hätte sich durchaus qualifiziert. Das schreiben hier auch ganz viele Medien. Also da fragt man sich natürlich auch, was denn da eigentlich wieder los? Und ich glaube, dass wir die nächsten Wochen auch wieder sehr viel darüber reden werden, was mit dem Thema Diversität, warum das einfach immer noch nicht so richtig gut funktioniert in Hollywood.
Tja, am 12. März, dann wissen wir, wer die Oscars bekommt und dann wird das sicherlich auch nochmal ein Thema sein. Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Letzte Frage, wird denn die Preisverleihung dann wieder wie in Vorpandemiezeiten stattfinden?
Ja, genau. Also im letzten Jahr hatten wir ja auch schon wieder fast normale Verhältnisse. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch nochmal so sein. Und wir sind natürlich gespannt, wie die Verleihung selbst abläuft. Letztes Jahr hatten wir auch den ein oder anderen kleinen Skandal. Ich darf natürlich an Will Smith erinnern und das wird sich garantiert nicht wiederholen, aber ich glaube, es wird angesprochen werden. Ich bin sehr gespannt, wie die Veranstalter dieses Mal irgendwie, ja, aber auch dafür sorgen, dass wir dranbleiben. Denn die Oscars haben ein großes Problem, die schlechte Quote. Insofern mal gucken, was die sich einfallen lassen.
Ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über die heutigen Oscar-Nominierten und von der 95. Oscar-Verleihung in Hollywood in knapp 7 Wochen. Da berichten wir dann natürlich auch hier in Fazit der Kultur vom Tage. Ja, und jetzt gehen wir nach Zürich. Dort gab es heute Abend im Schauspielhaus ein imaginäres Zusammentreffen der Protagonisten zweier Romane. Der eine Roman geschrieben vom französischen Schriftsteller Albert Camus, der andere vom algerischen Autor Kamel Daou. Und auf der Bühne Merceau aus Camus' Der Fremde und Harun aus Der Fall Merceau, eine Gegendarstellung. Zur Erinnerung nochmal, bei Camus tötet der algerische Angestellte Merceau einen ihm unbekannten Araber, weil dieser ein Messer zückt. Autor Kamel Daoud lässt Jahrzehnte später in seiner Roman-Gegendarstellung einen fiktiven Bruder des Toten auftreten, der jetzt dem Ermordeten eine Stimme gibt. Nicolas Stemann hat Contre-Enquête, also dieses Zusammentreffen von vor zwei Jahren am Théâtre de Vidi in Lausanne inszeniert. Und heute Abend gab es die Premiere in Zürich und wir verschaffen uns erstmal einen Eindruck davon.
Mais t'es qui, toi?
Moi, je suis Haroun. Moussa était mon frère. C'est drôle?
Répète. Juste.
Quoi?
Répète, s'il te plaît.
Je suis Haroun. Moussa était mon frère.
Tu te fous de ma gueule?
Non, je me fous pas ta gueule.
Non, répète.
Je suis Haroun.
Moussa était mon frère.
Je suis Haroun. Moussa était mon frère. Dans notre quartier, dans notre monde,
on était musulmans.
On était musulmans. On avait un visage, un prénom et des habitudes.
Mais point.
C'était
les étrangers.
Que Dieu
avait fait venir pour nous mettre à l'épreuve, mais dont les jours étaient de toute façon comptés.
Ja, so klang es heute Abend bei der Premiere von Contre-Enquête. Für uns im Publikum war Theaterkritiker Christian Gampert. Herr Gampert, die Inszenierung ist auf Französisch, das haben wir schon gehört. Aber worum ging es denn hier in dieser Diskussion eben?
Es geht darum, wer was spielen kann und darf und wer den Araber spielen darf. Weil Stehmann hat zwei Darsteller, Mounir Margoum, der marokkanische Vorfahren hat, und er hat Thierry Reynaud, der auch wie Margoum in Frankreich geboren ist, der aber, wie sich im Lauf der Proben herausstellte, Kind von Algerien-Franzosen ist. Also es sind zwei Schauspieler, die beide im weitesten Sinne familiäre Verbindungen zu dem kolonisierten Algerien haben. Und Stehmann lässt Margoum eigentlich die ganze erste halbe Stunde alleine spielen und eben diese Rolle übernehmen des Bruders des ermordeten namenlosen Arabers, der versucht, den Camus Text eben aus dieser Perspektive des bislang Vergessenen, des Ermordeten nachzuerzählen und neu zu erzählen. Und nach einer ganzen Weile kommt dann Thierry Reynaud dazu und spricht denselben Text, den wir gerade gehört haben. Und es ist was völlig anderes, weil es eben von einem weißen französischen Schauspieler gesprochen wird. Und auf einmal bekommt es einen ganz anderen Gestus. Zwar schon mitfühlend, aber darf der das spielen? Und darf ein deutscher Regisseur das machen? Was hat der für eine Position dazu? Diese Fragen werden dann auf offener Bühne diskutiert, aber der Hauptstrang ist eigentlich die Erzählung von Margoum, der die Geschichte des namenlosen Arabers versucht, gegen den Text von Camus zu erzählen.
Kamel Daoud hat ja in seinem Roman versucht, so eine Art Gegendarstellung gegen Camus' Geschichte, nämlich aus der Perspektive des Kolonialisierten, zu erzählen. Das, was Sie jetzt beschreiben, klingt so, als würde Herr Stehmann das auch versuchen.
Ja, natürlich. Also das Erstaunliche ist, dass in Camus' Text, der als so ein Gründungstext des Absurden auch gilt, für ein gleichgültiger Mensch begeht einen Mord in der flirrenden Hitze am Strand. Man weiß nicht warum, eine Tat des Irrationalen, dass dieser Text dann völlig unbewusst natürlich kolonialgeschichtlich grundiert ist. Und das aufzuzeigen, das hat Daoud, glaube ich, ganz gut geschafft in seinem Roman. Er hält sich auch relativ eng an den Text von Albert Camus. Camus fängt ja damit an, dass die Mutter stirbt und dass Meursault, der Hauptdarsteller des Romans, völlig gleichgültig ist, eine völlig teilnahmslose Liebesaffäre hat und so weiter. Und all diese Themen werden von Daoud aufgenommen. Es geht auch weitgehend um die Mutter, wie sie leidet unter dem Tod des ermordeten Arabers und so weiter. Es wird sehr viel aus arabischer Sicht über das Algerien der 40er Jahre erzählt. Das Ganze spielt ja 42. Und auf einmal bekommt die Geschichte einen ganz anderen Dreh. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Catherine Camus, die Tochter von Camus, den Text nicht freigegeben hat für diese Aufführung, die übrigens wirklich in einem sehr schönen Setting, einem ganz kargen Setting mit Tisch, Stuhl, Mikro und einem Sockel, wo immer das Buch draufgestellt wird, erfolgt. Die Tochter hat den Text nicht freigegeben, weil sie natürlich fürchtete, dass der Text zu sehr geflattert würde. Aber diese Angst ist völlig unbegründet. Im Prinzip wird der Text nur sanft überschrieben und Daoud hat sogar Mitgefühl mit dem Fremden von Camus, weil der ist nämlich wirklich auch fremd in diesem kolonisierten Algerien. Der gehört da nicht dazu. Also was Camus als Fremdsein in der Welt konzipiert hat, ist auch ein relativ konkretes Fremdsein in diesem kolonisierten Land, obwohl man der Kolonisator ist.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Nicolas Stemann auch aktuelle Identitätsfragen damit anspielt. Ergreift er denn mit seiner Inszenierung Partei für die eine oder andere Seite? Weil Sie haben jetzt auch davon gesprochen, dass es auch Mitgefühl gibt mit dem Fremden.
Ja, also Partei muss man gar nicht ergreifen, weil dieses komplizierte Verhältnis durch die Beziehung der beiden Schauspieler auf der Bühne ja genügend problematisiert ist. Das geht dann bis zu Mordfantasien an den Kolonisatoren. Der Mord am Strand von Camus wird mehrfach nachgespielt. Am Ende ist es dann doch so, dass man sich als Schauspieler in den Arm nimmt und dass die Frage, wer darf was spielen, irgendwann mal auch irrelevant wird, weil völlig klar ist, dass der marokkanischstämmige Schauspieler die Hauptrolle hat und der andere die Beigabe ist. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Es ist ein wirklich hochreflexiver Abend und man geht da raus mit dem Gefühl, oh, jetzt habe ich den Text aber nochmal ganz neu gesehen, der mich als Jugendlichen doch ziemlich begeistert hat, aber er ist zeitbedingter, als man denkt.
Das heißt, es ist eigentlich mehr ein philosophischer Abend als ein Spieltheaterabend oder beides?
Beides. Es ist ein sehr schön, man kann natürlich dieses Diskurstheater, natürlich ist Performance, aber ich finde das hochreflexiv. Ich finde es auch toll, wie die Ebenen ineinander geschachtelt werden, wie er den Camus-Text nimmt und immer mal anspielen lässt, weil er ihn ja nicht spielen darf. Und dann doch die Mordszene vorlesen lässt und dann ruft irgendwann, auf der Bühne steht ein Sarg, klingelt im Sarg ein Telefon, die Witwe ruft an, beziehungsweise die Tochter und sagt, man darf den Text nicht spielen. Und Stemann baut das ein und ist ironisch. Also ich finde das einen sehr komplexen und hochreflexiven Abend.
Contre Enquête, inszeniert von Nicolas Stemann am Schauspiel aus Zürich, für uns gesehen von Christian Gampert. Ganz herzlichen Dank dafür. Und die nächsten Vorstellungen, die gibt's morgen und am Freitag. Und jetzt fragen wir, wer ist Mohamedou Slahi? Zunächst einmal ist er ein Schriftsteller aus Mauretanien, Nordwestafrika, und er ist der neue Kurator des African Book Festivals in Berlin. Er soll also im Sommer die ganz großen afrikanischen Stars nach Berlin holen. Slahi ist 1970 geboren und vielen bekannt als einer der Menschen, die zu Unrecht im US-Internierungslager Guantanamo Bay inhaftiert waren. Seine Memoiren, das Guantanamo-Tagebuch, wurden zu einem Bestseller und später auch verfilmt. Jetzt aber erhebt die Tageszeitung Taz schwere Vorwürfe gegen ihn. Er sei, so heißt es dort, ein Kurator, der bei Al-Qaida war. Seine, so heißt es weiter, Rolle als islamistischer Täter in Afghanistan oder anderswo bleibe unklar. Das Festival blende die Frage nach Slahis eigener historischer Haltung völlig aus und präsentiere den früheren Al-Qaida-Kämpfer ausschließlich als Opfer westlicher Justiz. Ist da was dran? Das will ich jetzt wissen von dem Journalisten John Götz. Er hat sich intensiv mit Slahis Leben auseinandergesetzt, hat den Dokumentarfilm Slahi und seine Folterer gedreht und auch einen 12-teiligen Podcast zu dessen Fall gemacht. Ich erreiche ihn in London. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Slahis bisheriges Leben, das liest sich ein bisschen wie ein Krimi. Er hat in den 1990er Jahren im Umfeld von Osama bin Laden in Afghanistan gekämpft, auf der Seite der Mujahideen gegen die sowjetische Besatzung. Später saß er 14 Jahre ohne Verfahren im Guantanamo-Lager, weil man ihm Verbindung zu den Attentätern des 11. September nachsagte. 2016 wurde er freigelassen. Herr Götz, die Vorwürfe der Taz habe ich ja eben zitiert. Geht das Festival tatsächlich nicht transparent genug mit Slahis Geschichte um, indem es einen bestimmten Teil davon ausblendet?
Naja, die Vorwürfe der Taz sind so alt, also es ist eigentlich erstaunlich, dass die überhaupt veröffentlicht worden sind. Also die US-Regierung seit Jahren glaubt nicht mehr dran. Also auch die Bush-Regierung hat nicht mehr dran geglaubt. Es gab ein Gerichtsurteil, also in der Bush-Zeit, was Mohamedou Slahi betraf. Und der Judge Robertson hat seine Freilassung angeordnet damals, weil es eben keine Belege gab, dass er an irgendwas beteiligt war. Das sind einfach alte Vorwürfe, die auch nicht konkret sind.
Aber da heißt es ja wirklich ziemlich konkret, amerikanische Ermittler sind sich sicher, dass er auch nach seiner Dschihad-Zeit in Afghanistan weiter für Al-Qaida tätig war. Er soll in die besonders brutalen Anschläge auf US-Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi involviert gewesen sein und er habe die Attentäter von 9/11 persönlich gekannt. Das ist alles alt und aus Ihrer Sicht widerlegt.
Naja, diese Behauptungen sind der Grund, warum er überhaupt damals verhaftet worden sind. Es ist so ein Mischmasch von Dingen, die so ein bisschen halbwahr sind. Was man wissen muss, ist, dass Mohamed Uslahi ist selber zur Polizei gegangen damals und hat sich gestellt. Also er ist da dutzende Mal vernommen worden, ist von der mauretanischen Geheimdienst entschieden, dass er da eigentlich nicht beteiligt war in irgendwas. Er hat sich dann nochmal gemeldet und da ist er von den USA für 9 Monate nach Jordanien gebracht. Da ist er befragt worden, also von der CIA. Die CIA kam zu der Schlussfolgerung, da ist nichts. Anstatt ihn freizulassen, haben die ihm dann den Militär übergeben und nach Afghanistan geschickt. Und von dort aus ist er, das ist so eine Eingangstour für Guantanamo gewesen, damals in Afghanistan. Und dann ist er nach Guantanamo geschickt. Also ich weiß, das hört sich alles sehr kompliziert an, aber die Vorwürfe sind sehr alt, die sind auch entkräftet. Also die US-Regierung glaubt nicht mehr dran. Und wir sind alle diese Vorwürfe nachgegangen. Und wie bei vielen Dingen, da ist irgendwie so ein, klar, so die Hefte irgendwie stimmt.
Sie haben sich ja sehr viel mit Mohamed Uslahi beschäftigt. Wir haben ja schon den Podcast angesprochen und auch Ihre Dokumentation. Aber wie können Sie sich so sicher sein, dass Uslahi Ihnen immer die Wahrheit gesagt hat? Er wird ja auch als hochbegabt beschrieben. Könnte er Sie vielleicht auch getäuscht haben über diese lange Zeit?
Ja, ja, natürlich hätte er uns täuschen können. Ja, deswegen haben wir uns nicht auf ihn verlassen. Also ist im Prinzip der damalige Ankläger gegen Mohamed Uslahi hat die Anklage fallen gelassen. Also wegen seiner Folter und weil der Fall nicht zu verfolgen war. Ja, also wir haben mit den Geheimdienstler damals gesprochen, also der FBI-Mann, der in den Fall beteiligt war. Also das sind die Leute, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben auch die Geheimdienstler, die ihn gefoltert haben, die nach wie vor sozusagen glauben, also dass er an irgendwas beteiligt war. Da haben wir die zusammengebracht, Mohamedou, mit den diese ehemalige Geheimdienstler. Also die haben darüber konkret ganz genau darüber geredet. Also die Taz-Dinger, das sind Jahre alt und einfach nicht mehr aktuell.
Finden Sie denn die Entscheidung für Uslahi als Festivalkurator gut?
Also ich weiß gar nichts über dieses Festival. Also ich weiß, dass Mohamed Uslahi eine sehr angesehene Person ist in Großbritannien, in den USA. Also dieser Spielfilm mit Jodie Foster und mit Benedict Cumberbatch war kritisch sehr positiv aufgenommen. Also sein zweites Buch, ein Roman, den er geschrieben hat, läuft sehr gut. Die Tatsache, dass auch sein Buch ein internationaler Bestseller war, sogar auf der New York Times Bestsellerliste für einen Guantanamo-Häftling auf der New York Times Bestsellerliste zu kommen, ist sehr ungewöhnlich. Und man muss wissen, alle diese Vorwürfe, die es mal in den Raum gegeben hat, sind komplett bekannt. Es ist nicht, als ob irgendwie die Taz irgendwas Neues hat. Ja? Ich kann nur sagen, dass wir jahrelang diese Vorwürfe recherchiert haben. Und diese Recherche gewann der European Press Prize, ein Emmy und der Nannenpreis und auch ein Grimme-Preis. Diese Recherchen haben wir sehr intensiv getrieben, genau um diese Frage. Und einfach dann irgendwie zu hören, über 20 Jahre alte, entkräftete Vorwürfe. Also ja, ich weiß nicht, warum man darüber redet, ehrlich gesagt.
Wir haben jetzt darüber geredet mit John Götz, Investigativjournalist und Dokumentarfilmer. Wir sprachen über die Vorwürfe gegen den neuen Leiter des African Book Festivals in Berlin, Mohamed Uslahi. Herr Götz, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön.
Und hier geht's jetzt weiter mit den Kulturnachrichten und mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zum ersten Mal sind in Deutschland Erinnerungsstücke aus der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zu sehen. Bundestagspräsidentin Baas hat die Ausstellung 16 Objekte zusammen mit dem Leiter von Yad Vashem, Dani Dayan, am Abend in Berlin im Paul-Löbe-Haus des Bundestages eröffnet. Ihr sei die Botschaft wichtig, dass das Erinnern nicht aufhören dürfe, sagte die SPD-Politikerin am Rande der Veranstaltung. Gezeigt wird jeweils ein Stück aus jedem der 16 heutigen Bundesländer. Sie gehörten jüdischen Deutschen, die während der NS-Diktatur vertrieben oder ermordet wurden. Dazu gehört etwa ein Klavier einer Familie aus Chemnitz, ein Koffer aus Bremen oder ein Chanukka-Leuchter aus Kiel. In der Debatte um Antisemitismusvorwürfe gegen Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters fordert jetzt auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin-Brandenburg eine Absage von dessen Berlin-Konzerten. In einem öffentlichen Schreiben forderte sie die Anschütz Entertainment Group als Besitzerin der Mercedes-Benz Arena und den Konzertveranstalter Scorpio auf, zwei für Mai geplante Konzerte des britischen Musikers abzusagen. Ein Sprecher der Arena teilte auf Anfrage der deutschen Presseagentur mit, die vertraglichen Verpflichtungen mit dem Veranstalter trotz der Kritik erfüllen zu wollen. Man verurteile jede Form des Antisemitismus, erklärte er. Zuletzt hatten sich Forderungen nach Absage von Waters Konzerten gehäuft. Der Musiker habe sich in Hass- und Verschwörungstheorien verrannt, teilte die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin-Brandenburg mit. Waters selbst hatte in der Vergangenheit Vorwürfe des Antisemitismus zurückgewiesen. Das ZDF will vorerst keine Filme mit Florian Teichtmeister mehr zeigen. Gegen den österreichischen Schauspieler läuft ein Verfahren wegen des Besitzes pornografischer Darstellungen von Minderjährigen. Eine Sprecherin des Senders sagte, nach Abschluss des Gerichtsverfahrens werde man über das weitere Vorgehen beraten. Ursprünglich hätte an diesem Mittwochabend eine neue Folge der Krimireihe Die Toten von Salzburg mit Teichtmeister laufen sollen. Stattdessen wird nun die Handball-WM übertragen. Teichtmeister ist in der Schnittfassung für das ZDF aber ohnehin nicht mehr zu sehen. Aus einem Museum in der Schweiz sind zwei Gemälde verschwunden. Die beiden kleinformatigen Bilder der niederländischen Meister Robert van den Hucke und Dirk de Brey seien seit Anfang des Jahres unauffindbar, teilte das Kunsthaus Zürich mit. Da ein Diebstahl nicht ausgeschlossen sei, habe das Museum die Polizei eingeschaltet. Im Kunsthaus Zürich hatte es im August gebrannt. Um Museumsräume und Kunstwerke zu reinigen und zu sanieren, mussten mehr als 700 Werke abgehängt werden, auch die beiden Gemälde, die nun vermisst werden. Es handelt sich nach Angaben des Museums um zwei private Dauerleihgaben aus dem 17. Jahrhundert.
Vielen Dank, Christian Riedel. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage in dieser Dienstagnacht. Und wir kommen zu einem Mann, der an Geister glaubt und der meistens lieber ein Apfelbaum oder ein Fisch wäre als ein Mensch. Cevat Karahasan, morgen wird der bosnische Schriftsteller und Essayist, der einigen sogar als Kandidat für den Literaturnobelpreis gilt, 70 Jahre alt. Rechtzeitig zum runden Geburtstag ist ein neuer Roman von ihm in deutscher Übersetzung erschienen. Einübung ins Schweben, so heißt er. Und darin kehrt Karahasan zu dem Thema zurück, um das schon sein bekanntestes Buch, der Essayband Tagebuch der Übersiedlung, kreiste. Und zwar die Belagerung Sarajevos im Bosnienkrieg. Tobias Wenzel stellt Roman und Autor vor.
Ich glaube, dass die Welt voller Geister ist. Es geht nur darum, dass wir nicht mehr imstande sind, mit ihnen zu kommunizieren.
Sagte Cevat Karahasan einmal gewohnt kulturkritisch auf einem muslimischen Friedhof, auf dem er selbst bestattet werden möchte. Währenddessen blickte er auf das 200 Meter tiefer gelegene Sarajevo, seinen Schicksalsort. Die Stadt, die nicht nur Orient und Okzident auf friedliche und bereichernde Weise vereinte, sondern auch Bosniaken, Serben, Kroaten, Muslime, Christen, Juden und Nichtgläubige. Bis 1992 bosnische Serben Sarajevo belagerten, dabei tausendfach mordeten und die vom Autor so geliebte National- und Universitätsbibliothek in Brand setzten. Während Karahasan der Belagerung nach einiger Zeit entkam und im Ausland lebte, fühlt sich Peter Hurt, brillanter Altertumsforscher und Hauptfigur in Karahasans neuem Roman »Einübung in Schweben«, angezogen vom Krieg.
Hier kann ich mein wirkliches Selbst kennenlernen.
Hurt ist gerade zufällig in Sarajevo, als die Belagerung der Stadt beginnt. Er beschließt zu bleiben, um durch die Grenzerfahrung Krieg seinem Ich auf den Grund zu gehen und einen intellektuellen Schwebezustand zu erreichen. Gemeinsam mit seinem bosnischen Übersetzer, dem Ich-Erzähler des Romans, wird Hurt ein halbes Jahr Zeuge brutaler Gewalt. Karahasan beschreibt hier die tagtägliche Dramatik des Kriegs viel expliziter als in seinem essayistischen Tagebuch der Übersiedlung, das noch während der Belagerung entstand.
Hätte ich damals versucht, die Grausamkeiten des Krieges, das Schreckliche, das Unerträgliche zu notieren, wäre ich sicherlich am Ende der Belagerung kein normaler Mensch mehr. Denn das hieße, zum zweiten Mal etwas Schreckliches zu erleben. Und jetzt, über 30 Jahre nach dem Ende des Krieges, kann ich darüber schreiben, ohne Angst verrückt zu werden.
Peter Hurt macht die Belagerung tatsächlich verrückt. Anstatt wie geplant zu einem Schwebezustand tiefer Selbsterkenntnis zu gelangen, dämmert er schließlich im Rausch und Wahn vor sich hin. Das alles, weil er meinte, eine grenzenlose amoralische Freiheit ausleben zu müssen, inklusive Sex mit einem Mädchen und Drogenkonsum. Am Ende schießt er sogar von außen auf die belagerte Stadt und wird endgültig vom Humanisten zum Unmenschen.
Bis vor kurzem war es ihm gelungen, sich einzureden, dass all das Blödsinn war, weil er nicht geschossen hatte. Aber unlängst, als er high von einem guten Schuss dalag, hatte er in der Hand das Zucken der Waffe gespürt, aus der diese Hand geschossen hatte. Schon da war ihm, high wie er war, alles klar gewesen. Der Körper vergisst nicht.
Körper denkt und erkennt. Stellen Sie sich vor, mit einem Menschen zu tanzen, der nur mit dem Kopf denkt, nicht mit den Beinen, mit dem Körper. Das wäre eine Katastrophe.
Der Körper als Quelle der Erkenntnis ist ein Schlüsselgedanke im Werk Karahasans. Seine Prosafiguren wirken wie aus der Zeit gefallen, meiden moderne, abhängig machende Technik. Der Autor besitzt kein Handy. Wie Peter Hurt sehnt sich der Melancholiker Karahasan zurück ins antike Griechenland und leidet am Zustand der heutigen Welt.
Ich wäre viel lieber ein Apfelbaum oder Fisch. Ein einziges Mal in meinem Leben war ich wirklich froh, ein Mensch zu sein, als ich im Fernsehen sah, wie in München Tausende von Menschen kamen, um für Flüchtlinge Nahrungsmittel, Kleidung zu bringen. Willkommen. Da dachte ich, fühlte ich, es ist doch gut, ein Mensch zu sein.
Karahasan ist der Dialog heilig. Platon ist entsprechend sein Lieblingsphilosoph. Er selbst wirkt wie ein moderner Sokrates, weise und immer für eine Überraschung gut. Etwa wenn er erzählt, dass er während der Belagerung Sarajevos auch viel gelacht und ihn genau das am Leben erhalten habe. Das Schöne im Schrecklichen. Für Cevat Karahasan ist es so notwendig und selbstverständlich wie das Traurige im Schönen.
Ich glaube, auch im Paradies müsste es eine Ecke geben, in der Melancholiker sitzen, rauchen, traurige Geschichten erzählen, ihre Sehnsüchte pflegen und ihre Freude daran, traurig zu sein.
Tja, was für ein schönes Paradies könnte das sein, hier beschrieben vom bosnischen Schriftsteller Cevat Karahasan. Morgen wird er 70 Jahre alt, dann stellt er seinen neuen Roman Einübung ins Schweben in der Akademie der Künste in Berlin vor. Am Donnerstag ist er in München und am Freitag in Stuttgart. Blicken wir auf ein verschwindendes Kulturgut, die europäische Speisekarte. In gedruckter Form wird sie immer seltener. Zuletzt hat sie sich ja während Corona, da hat sich der QR-Code als digitaler Weg zum Menü breit gemacht. Und dazu blättern wir jetzt durch einen Wälzer vom Taschenverlag im A3-Format, Menü Design in Europe, so der Titel, eine visuelle und kulinarische Geschichte des grafischen Stils und Designs von 1800 bis 2000. Holger Hettinger, Musikchef hier im Haus und bekennender Gourmet, hat sich in die 450 Seiten vertieft. Holger, zunächst mal die Frage, wieso liegt der Fokus des Buches auf Europa, weil hier das Zentrum der kulinarischen Entwicklung liegt?
Also diese große Kulinarik, das Bankett, das Restaurant als Erlebnis, das ist eine europäische Erfindung. Man kann das sogar lokalisieren. Das hat sehr viel mit Frankreich zu tun, französische Revolution im Nachgang. Der ganze Adel, die ganzen Höfe sind weg. Was machen die Köche? Die machen sich selbstständig. Also das Restaurantwesen nimmt so ab 1800 dann Fahrt auf. Dann hat man die Strukturen geschaffen. Und das ist natürlich ein Versuch, diese höfische Küche, dieses prunkvolle, dieses repräsentative, aber auch dieses erlebnishafte in seiner Verdichtung zu transportieren in eine bürgerliche Welt, die natürlich ganz, ganz kiepig darauf ist, dieses wunderbare Erlebnis dann auch mal am eigenen Leib zu erfahren. Und so kommt es, dass gleichzeitig mit dem, sagen wir mal, modernen Restaurantwesen dann auch eine Form der grafischen Repräsentanz des dort Gebotenen entsteht. Und das ist sehr interessant und das dokumentiert dieser Band sehr schön und sehr anschaulich.
Also kann man sagen, die erste kunstvolle Speisekarte gab es dann 1800 in etwa?
Genau, 1800 fängt das an. Also das sind zu Anfang sehr stark anlassbezogene Speisekarten. Also das hat dann witzigerweise dann auch was mit Regierungsämtern zu tun. Ja? Also der Ministerpräsident XY oder der Präfekt Z, der lädt ein zu einem großen Galadinner. Und das wird dann entsprechend grafisch aufbereitet und in all seinen kulinarischen Einzelheiten essen, trinken, festgehalten. Das sind kleine Meisterwerke. Das sind kleine Bilder, die Geschichten erzählen. Der Text ist integriert. Wir werden eingestimmt. Das Buch hat einen schönen Essay von Stephen Heller, der den Titel trägt, von der Vorfreude zur Gaumenfreude. Da wird das schön beschrieben. Ja, man guckt da drauf und hat richtig Lust auf das, was da geboten wird. Das ist die eine Funktion im Vorfeld. Die andere ist diejenige, dass man diese Speisekarte als Andenken mitnimmt. Danach, also die Speisekarte als Souvenir. Und da hat man alle möglichen Anlässe. Sehr stark ist es zum Beispiel, wenn das Kreuzfahrtwesen dann Fahrt aufnimmt. Da sind wir aber schon im 20. Jahrhundert. Oder Flugreisen, ja, so der EasyJet-Set, für den ist irgendwie Fliegen unbequem und doof und klimaschädlich. Aber es gab mal Zeiten, da war die Flugreise eigentlich so der Inbegriff des luxuriösen Vorankommens. Und da gab es regelrechte Gala-Dinners über den Wolken. Auch davon erzählt dieses Buch, auch das extrem aufwendig gemacht, grafisch sehr schön aufbereitet. Das spiegelt auch so ein bisschen den ästhetischen Zeitgeist wider. Man erkennt also sehr viel typografische Entwicklungen, Stilrichtungen der Kunst reflektieren sich sehr, sehr deutlich in diesen Karten. Also man blättert da durch. Einerseits, man begegnet vielen Situationen, wo man sich das richtig vorstellen kann, wie die da unter kristallenen Nüstern sitzen und dann wird die getrüffelte Austern-Konsommé dann aufgetragen und das witzigerweise spiegelt sich dann in der Ästhetik, im Prunk, im Aufwand dieser Karte. Das ist dann wirklich auch edelst gemacht und so geht es dann so ein bisschen durch und wenn man dann so schaut, die Nachkriegszeit, die Kargheit, die Einfachheit, Typografie wird sachlicher, wird einfacher, wenn man so in die 20er Jahre guckt, dieses Art Deco-mäßige, also da korrespondiert sehr viel Küchenkunst, ich sag mal die gesellschaftliche Stellung von Essen, Trinken, Genießen, Restaurantbesuch, kulinarischer Anlass, aber auch die stilistische, die ästhetische Repräsentanz, die so im Zeitgeist aufbewahrt wird, das geht hier in diesem Buch sehr gut zusammen.
Zeitgeist ist also ein Stichwort, was ganz wichtig ist bei der Menükarte. Ich bin jetzt überrascht, dass Sie sagen, man kann die mit nach Hause nehmen, weil das habe ich ja nie so kennengelernt, dass das besonders geschätzt wird. Und man kann manchmal in gehobener Gastronomie darum bitten, ob man die Karte mitnehmen kann. Inzwischen fotografiert man sie halt dann, wenn es noch eine gibt. Aber wann änderte sich denn das, dass das gar nicht mehr zum Mitnehmen so gedacht war?
Sobald die Gastronomie wegging vom Anlassbezogenen, also diese klassischen Ereigniskarten oder Ereignisspeisekarten, um jetzt einfach mal einen Begriff zu erfinden, um das Phänomen zu fassen. Das ist so nach dem Motto, es gibt eine Einladung, man wird dort geladen und das ist Bankettküche. Ne? Da sitzen also schon 300, 400 Leute und in Erinnerung an diese Veranstaltung, aber auch an das kulinarisch Gebotene, liegt dann auf jedem Platz so eine Karte und das nimmt man dann halt hinterher mit. Sobald quasi der normale, in Anführungszeichen, Restaurantbetrieb etabliert ist, mit Speisekarten, die sich manchmal jahrelang nicht ändern, da entfällt dieses Mitnehmen. Also um mal ein klassisches Beispiel zu nennen, so wenn ich so an meine Kindheit denke, mein Vater stammt aus der Pfalz und da gab es dann halt so Restaurants mit so Pfälzer Küche und die Speisekarte war so braunes Kunstleder und die einzelnen Blätter, die waren so eingebunden in so Plastik und das klebte ganz furchtbar und man hatte so das Gefühl, da ist noch so eine halbe Suppe da in dieser Karte drin. Also man käme nie auf die Idee, das mitzunehmen. Also ist für mich auch so die, ich sag mal, die unschöne Kehrseite dieses Betriebs. Das ist so ein Phänomen der letzten 20 Jahre. Da gibt es keine prunkvolle Speisekarte, da liegt dann ein Blatt ausgedruckt. Ja, da ist kein Bild drauf, das ist schwarzer Druck auf weißem Grund. Es zeugt so ein bisschen von einer Art Paradigmenwechsel. Die Speisekarte ist unwichtig geworden. Ich bin da so ein bisschen kulturpessimistisch unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das ein Zeichen, weil wenn man durch diese Seiten blättert und sieht, mit wie viel Genuss und Vorfreude auf das kulinarische Erlebnis hier eingestimmt wurde, das ist sagenhaft. Und heute ist so dieses Ding nach dem Motto, die kulinarische Verheißung in mir selber ist völlig egal. Wichtig ist, ich gehe ins Restaurant, ich fotografiere mein Essen, ich stelle das in meine Social-Media-Kanäle und dann geht es nur noch drum, Likes zu generieren. Also ich mache das kulinarische Erlebnis, diese ungeheure Reise, die mache ich nicht mehr, um mir selber was Gutes zu tun oder mich daran zu erfreuen. Ich mache das in dem Bewusstsein, dass das andere Leute gut finden können. Also was für ein Verlust. Ja, mit welch einer Laune habe ich mich oft zu Tisch gesetzt, meistens schon an der Bar vorher die Karte mir geben lassen, studiert, die 20 Minuten gewartet, bis mein Tisch frei war. Und dann sind das einfach gastronomische Momente, in denen ich auch sehr bei mir selber bin und eben nicht dran denke, gibt es jetzt Likes oder nicht. Vielleicht hat Unfug. Aber da, glaube ich, hat so ein Paradigmenwechsel eingesetzt. Es ist kein Zufall, dass dieses Buch 2000 endet. Es ist kein Zufall, dass die letzten 10 Jahre ausplätschern. Ja, da sind 7, 8 Bilder völlig austauschbar. Das ist noch ein schwacher Abklatsch, mehr oder weniger. Traurig eigentlich.
Okay, ich habe es ja am Anfang auch gesagt, wir reden über ein verschwindendes Kulturgut, die besonders liebevoll gestaltete Speisekarte. Jetzt lassen Sie uns doch einfach nochmal, bevor wir zu pessimistisch werden, hier eintauchen in dieses Buch und vielleicht noch ein paar Beispiele nennen. Ja. Also was mir aufgefallen ist, ist ja auch eine Zeitgeschichte, diese Geschichte der Karten. Nämlich zum Beispiel sehen wir bestimmte Preise, die es zu bestimmten Zeiten gab. Also mir ist aufgefallen, 1958 Mövenpick, Rauchaal, Vorspeise, 3,50 Franken, Club Sandwich, 4,50 Franken und so weiter. Es gibt die Speisekarte von McDonald's. Das fand ich interessant, dass das damit aufgenommen wurde.
Mir ist auch aufgefallen, etliches ist ikonisch geworden. Also da sind Speisekarten von Maxim's in Paris abgedruckt. Mhm. Und man kennt das. Man kennt diese Typografie. Man kennt diesen Menschen, der wohlbeleibt hier mit seiner Flasche Champagner energisch voranschreitet. Und diese Leichtigkeit, die da aufgerufen wird, allein durch einen Schriftzug und durch ein Icon, so ein Männchen, ja, was das in einem zum Klingen bringt, umwerfend. Das McDonald's-Beispiel haben Sie ja genannt. Das ist diese Tablettauflage eines Schweizer McDonald's. Man merkt diese farbliche Ausgewogenheit und man muss gar nicht gucken, von wann ist das. Das ist ein Kind der 70er. Ja, diese poppigen Farben, dieses Grelle, diese abgerundete Typografie. Also mehr 70s geht eigentlich nicht. Das habe ich gerne gesehen. Auch ikonisch finde ich in der Neuzeit das Hard Rock Café erkennt man sofort. Ja. Interessant finde ich das Buch dann, wenn es so ein bisschen gegen den Strich geht, wenn es eben nicht nur um Prunk, um Luxus, um ich leiste mir jetzt, das geht. Also ist zum Beispiel Speisekarte der nachdenklich machendsten Art abgedruckt. Das Inhaltsverzeichnis eines Essenskartons für Kriegsgefangene. Das fand ich ganz erstaunlich. Also das hat auch einen ästhetischen Eigenwert. Aber das finde ich so schön, dass das so ein bisschen das nochmal bricht und dass man mal so rauskommt aus diesem Luxus und Schwelgen und gastronomische Opulenz. Auch das ist eine Karte, auch das ist eine Liste, auch das zeugt von einem kulturellen Hintergrund sozusagen. Und gerade durch solche Einsprengsel finde ich dieses Buch eigentlich so intensiv.
Vielen Dank, Holger Hettinger. Wir sprachen über den Speisekartenbildband Menu Design in Europe, eine visuelle und kulinarische Geschichte des grafischen Stils und Designs von 1800 bis 2000, herausgegeben von Jim Hyman im Taschenverlag. Und was die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Mittwoch beschäftigt, das weiß jetzt Gregor Sander. Er stieß zunächst auf eine ganz einfache Frage.
Wo geht's zum Schwein? Fragt Petra Ahne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie hat sich auf die gerade in Berlin stattfindende Grüne Woche begeben, um sich über das Tierwohl in deutschen Ställen zu informieren. Will man sich auf der weltgrößten Messe für Ernährung und Landwirtschaft ein Bild davon machen, wie die 23 Millionen Schweine, 11 Millionen Rinder und 159 Millionen Hühner in Deutschland leben und was daran verbesserungswürdig sein könnte, muss man allerdings suchen. Auf der ganzen Messe ist kein Schwein zu sehen und so bleiben die verschiedenen Tierwohlforderungen auch für die FAZ-Autorin sehr theoretisch. Auf einem 0,75 Quadratmeter großen Podest, dem gesetzlich vorgeschriebenen Platzbedarf, steht ein lebensgroßes Kunststoffschwein. Auf seinem Körper kleben Fotos, eine tiefe Wunde am Ohr, ein abgebissener Schwanz, blutige Kratzspuren auf dem Rücken. Verletzungen, die sich die Tiere aus Langeweile und Platzmangel gegenseitig zufügen. Mitarbeiter des Nationalen Tierwohlmonitoring haben das Schwein zur Anschauung aufgestellt. Verständlich vielleicht, dass so etwas niemand in echt sehen möchte, während man mit einer Bratwurst in der Hand über die Grüne Woche spaziert, aber dadurch bleiben auch die Tierwohlforderungen eher abstrakt. Ob 20% mehr Platz, eine Trennwand oder ein Tau zum Kauen, im Wesentlichen der Unterschied zwischen Stufe 1 und 2 des künftigen Kennzeichens, schon ein besseres Schweineleben ermöglichen, fragt Petra Ahne und weiß auch keine Antwort. Heiko Werning von der TAZ hat dem zuständigen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir auf der Grünen Woche zugehört, der sich allerdings eine ganz andere Frage stellte. Warum braucht jemand anspruchsvoll zu haltende exotische Tiere wie Schlangen oder ein Chamäleon zu Hause? Das habe ich nie verstanden. Werning von der TAZ hilft dem Minister hier gern auf die Sprünge. Menschen beschäftigen sich mit Schlangen oder Chamäleons, weil sie diese Tiere interessant und faszinierend finden und große Freude daran haben, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und auch beim Tierwohl liegt die Riesenkakerlake wohl vor dem Riesenschnauzer, wenn man dem TAZ-Autor glaubt. Von den ökologischen und epidemiologischen Problemen, die frei durch die Gegend streifende Vögel und Eidechsen fressende sowie Toxoplasmose superspreadende Katzen verursachen, mal ganz zu schweigen. Vielleicht ist Cem Özdemir bei den Haltern exotischer Tiere seinen Vorurteilen gefolgt, was nur normal wäre, wie wir in der Süddeutschen Zeitung lesen. Hätten wir keine Vorurteile, hätte unser Gehirn versagt. Das sagt im Interview mit Niklas Elsenbruch die Psychologin Juliane Degner und erklärt dann, welche Funktion uns ohne Vorurteile fehlen würde. Die des Kategorisierens. Vorurteilsfreiheit würde bedeuten, unser Gedächtnis nicht zu benutzen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten gegenüber jeder Person alles neu herausfinden, bevor Sie handeln können. Dafür haben wir selten die Zeit oder die Lust, so die Psychologin, die sich aber natürlich dafür ausspricht, niemanden aufgrund von Vorurteilen zu diskriminieren. Einen solchen Fall beschreibt Joachim Huber im Berliner Tagesspiegel. Das kann nicht gut gehen, glaubte Karl-Heinz Köpke. Der damalige Chefsprecher der Tagesschau stand dicht neben Dagmar Berghoff, als die Tagesschau am 16. Juni 1976 um 20 Uhr auf Live-Sendung ging. Der Chefsprecher hielt, zeittypisch für damalige Männer, Frauen für emotional instabil. Sie würden bei schrecklichen Nachrichten in Tränen ausbrechen. Dagmar Berghoff, die am Mittwoch 80 Jahre alt wird, setzte sich mit großer Souveränität über dieses Vorurteil hinweg und las bis zum 31.12.1999 die Nachrichten. Und in Tränen brach die Berghoff auch nicht aus, sondern in lautes Lachen, als sie 1988 aus einem WCT-Tennisturnier ein WC-Turnier machte.
Ja, das war's von Fazit. Ich bin Susanne Burkhardt und ich wünsche eine gute Nacht.